Wenn es uns halbwegs gut geht, dann machen wir uns im Schweinsgalopp auf die Piste der Gedankenlosigkeit. Es gibt eine riesige Sehnsucht in mir, die sich wünscht, dass Menschen dann, wenn es ihnen gut geht, gesund sind, sich wohlfühlen, in guten Beziehungen, stabilen Beziehungen leben, dass sie dann anfangen nachzudenken, was ist der Sinn des Lebens? Was trägt? Wofür bin ich eigentlich da? Aber es ist eine Tatsache, die man vielleicht leiden mag oder nicht. Es ist so, in der Mehrheit fangen wir erst an nachzudenken, wenn unser Leben in die Krise kommt. Und solange es gut geht oder wenn es wieder gut geht, erstaunlicherweise, vielleicht sind nicht alle so extrem wie der Typ hier, aber ich fürchte, dass allzu viele so leben. Spüren wir natürlich auch bei Einladungen in den Städten, im Land zu ProChrist. Wir freuen uns über so viele, die der Einladung gefolgt sind. Aber wir spüren auch, wer der Einladung folgt, der hat sich nahezu schon einen riesigen Ruck gegeben, gesagt, ich lasse mich drauf ein, auf ein paar gründliche Fragen über mein Leben. Aber wir sind vielen, vielen begegnet und die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ProChrist haben das immer wieder erzählt, wie Leute einfach sagen, komm, bleib mir doch da vorne am Hals, ich habe damit nichts zu tun, ich brauche das nicht. Komm so zurecht. Ob man das ändern kann? Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre passierte in Kalifornien eine Familientragödie. Eine mexikanische Einwandererfamilie, Amerikaner dort und der Mann Kraftfahrzeug, Mechaniker. Glückliche Familie, eigentlich ganz okay. Und plötzlich schlug in diese Familie wie eine Bombe die Diagnose bei der 17-jährigen Vanessa ein. Leukämie. Untersuchungen ergaben eine der schwersten Formen. Es wurde alles unternommen, was es gab an Therapien. Nichts half. Die Familie war verzweifelt. Knochenmarktransplantation war die einzige Lösung. Das brauchte man jetzt eigentlich und dann wurden Spender gesucht. Passte niemand in der Familie. Es musste irgendwie was Besonderes sein. Dann haben sie Aufrufe gemacht. Dann hat die Familie sich reingegeben. Damals sind die eine der ersten Knochenmark-Spender-Organisationen, die das vorwärts brachten, noch öffentlich. Die ganze Familie hat Reden gehalten in Veranstaltungen von Wohltätigkeitsorganisationen, um zur Spende von Knochenmark aufzurufen. Für viele haben damit das Bewusstsein für Hunderte und Tausende geschaffen, um Hilfe zu bekommen. Nur für Vanessa gab es keinen passenden Spender. Und dann die Medien hatten sich der Sache angenommen. Es wurde berichtet davon, über die ganzen Aktionen natürlich. Und dann entschlossen sich die Eltern, die um die 40 waren, dass sie noch ein Kind haben wollten. Auch mit dem geheimen Gedanken, vielleicht ist es ja der geeignete Spender für Vanessa. Als das dann bekannt wurde, nachdem die Medien sich der Sache erbarmt hatten, muss man sagen, in Anführungsstrichen, gab es eine riesige öffentliche Auseinandersetzung, ob sowas geht. Die Eltern kamen, die Familie kam unter einen furchtbaren Druck. Nun, das Kind, das Baby wurde geboren, es war gesund und der Test ergab, dass es tatsächlich ein geeigneter Spender für das Knochenmark war. Ich weiß nicht mehr, es musste ein bestimmtes Alter haben, bevor man die Knochenmarkentnahme durchführen konnte und dann die Transplantation und es gelang. Und Vanessa wurde geheilt. Eine dramatische Geschichte von Verzweiflung, von Kampf, von mit vielen Tränen, von Hoffnung und von sich. Wenn diese Diagnose tödliche Krankheit so einschlägt ins Leben einer Familie, dann bricht die Frage auf. Was hat das Leben für einen Sinn? Wozu das Ganze? Was eigentlich? Interessanterweise kommt ja zuerst die Frage dann irgendwie auf, ja gut, 17 Jahre, das ist auch gar nicht gelebt. Das ist, da kann man doch noch gar nicht sagen, das kann überhaupt nur sinnlos sein, was jetzt passiert. Denn Leben mit Sinn ist doch, dass ich irgendetwas schaffe, ja, etwas Nützliches. Und das ist eigentlich das Gefährlichste, das ist die größte Falle bei dieser ganzen Frage, die überhaupt da ist. Dass wir anfangen, den Sinn unseres Lebens daraus abzuleiten, ob wir etwas Sinnvolles, das heißt ja in der Regel etwas Nützliches, etwas meinetwegen Hilfreiches tun. Das hört sich ganz positiv an. Sollte man nicht so fragen, wird unser Leben nicht dadurch sinnvoll, dass wir etwas Hilfreiches für andere tun, im sozialen Bereich oder im persönlichen Bereich, etwas, was andere nützt, was andere unterstützt. Aber das ist eine gefährliche Falle. Denn diese Fragestellung ist im Grunde die Fragestellung, die man an Maschinen stellt. Die werden konstruiert, damit sie etwas Nützliches, etwas Hilfreiches tun. Und wenn sie das nicht mehr leisten können, dann werden sie eben verschrottet, wenn man sie nicht mehr reparieren kann. Und das erleben wir in unserer sogenannten Leistungsgesellschaft heute rabiat. Das Problem ist nicht, wir brauchen Leistung. Natürlich brauchen wir es. Wir brauchen gute Leistung, hohe Leistung. Und wir sind fähig zu hervorragenden Leistungen. Das Problem liegt nicht darin, dass wir Leistung brauchen. Das Problem liegt darin, dass wir aus der Leistung, die wir erbringen oder nicht erbringen, die Beantwortung der Frage nach dem Sinn unseres Lebens ableiten. Und wer den Sinn seines Lebens ableitet aus dem, was er Nützliches oder Hilfreiches schafft, der macht sich selbst zur Maschine. Das heißt, er wird sozial Schrott, wenn er es nicht mehr schafft. Das ist brutal. Und da leiden wahnsinnig viele Menschen und haben eine unheimliche Angst. Und deshalb ist für viele das Altwerden auch doppelt schwer. Weil sie sagen, ich konnte was leisten, ich kann es nicht mehr, mich braucht keiner mehr. Jetzt demonstrieren sie mir alle, dass ich eigentlich nur noch eine Belastung bin. Und so will ich nicht mehr leben, so kann ich nicht mehr leben. Nein, nein. Unser Leben wird nicht dadurch sinnvoll, dass wir etwas leisten. Sondern unser Leben wird nur dadurch sinnvoll, dass wir die Erfahrung machen, ich werde geliebt. Ein Kind, das geliebt wird, wird nie die Frage stellen, ist das Leben sinnvoll? Ich habe noch nie Verliebte gesehen, die mürrisch die Frage gestellt haben, was hat das Leben überhaupt für einen Sinn? Und die Erfahrung, ich bin für einen anderen das Ein und Alles. Denn da liebt mich jemand um meiner selbst willen. Nicht, weil ich nützlich bin, weil ich etwas tue, weil es, sei es noch so hilfreich, sondern er liebt mich, sie liebt mich. Das gibt meinem Leben Sinn. Und deshalb ist die Grundsehnsucht unseres Lebens danach, geliebt zu werden. Und dass die Grundnot unseres Lebens ist der tiefe Mangel an Leben, an Liebe. Natürlich erfahren wir dies geliebt werden. Gott sei Dank erfahren wir das. Aber die Angst des Lebens ist diese Verunsicherung, dass plötzlich diese Liebe nicht mehr da ist. Dass der Mensch, dessen Liebe wie die Sonne auf uns strahlt, stirbt. Oder weg ist. Und ich leben muss ohne diese Zuwendung. Oder dass es irgendwie zerbricht. Bei allen guten Absichten, das ist die Schwäche der menschlichen Liebe, so leidenschaftlich und ernst gemeint sie ist, dass sie ist nicht stabil. Spätestens der Tod entkräftet sie. Und deshalb bleibt da diese Sehnsucht nach Liebe, dieses tiefe Vakuum, dieser Hunger. Und das, wenn wir die Frage nach Liebe nicht beantworten können, können wir die Frage nach dem Sinn nicht beantworten. Dann werden wir immer entweder verdrängen, abschieben und sagen, komm, es geht mir gut, mach dir keinen Kopf. Oder wir werden immer wieder auf diese Maschinentour gehen. Immer wieder sagen, ich habe doch was getan, sozial und dies und beruflich das erreicht. Und unseren Sinn ableiten aus unserer Nützlichkeit. Ich bin so froh, dass ich Ihnen heute Abend sagen kann, das Kind ist geboren. Das Kind ist geboren in jener Nacht von Bethlehem. Da kann man nur staunen. Wir sind nicht allein. Gott will bei uns Menschen sein. Das ist die Hymne von Pro Christ. Das ist die Botschaft des Lebens. Gott wird Mensch. Er bleibt nicht irgendwo im Jenseits. Er ist nicht eine philosophische Formel, an der intelligente Köpfe sich schulen und diskutieren, sondern er kommt hinein in eine Bruchbude, in einen Stall. Kein Platz, kein hygienischer Platz für das neugeborene Baby. In einen Fresstrog vom Vieh wird er gelegt. Als wollte dieser Gott sagen, ja, ich kenne die Welt, in die ich komme. Ich weiß, dass ihr lebt nach dem Motto, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Und deshalb lande ich im Fresstrog. Damit ihr wisst, dass ich in eure Welt gekommen bin. In eure Welt. In der es gilt zu haben und zu haben und mehr zu haben. Und man den Sinn ableitet daraus, bist du noch nützlich, kannst du noch was bieten oder kannst du schon entsorgt werden? In diese Welt kommt Gott und macht sich klein, wird ein wehrloses Baby und schenkt sich uns. Da stehen die Leute ringsrum und keiner begreift es, wie das zugehen soll. Und das Einzige, was uns hilft, ist das Geschenk Gottes. Gott schenkt sich selber. Und dann wächst er heran. Dieses Baby wird zum Jungen und wird zum jungen Mann. Und dann geht er durchs Land. Und zum Entsetzen der Leute rührt er die Leprakranken an. Legt seine Hände auf die, um die jeder einen Riesenbogen macht und mit denen niemand was zu tun hat. Und Gott steckt sich an. Er steckt sich an unserer Gottvergessenheit und Gottlosigkeit, an unserer Gottesfeindschaft, an unserer tödlichen Krebskrankheit. Er steckt sich an. Nein, hier geht's nicht danach, dass ein Gesunder kommt und spendet ein bisschen was, das dem anderen eingepflanzt werden kann. Hier kommt Gott in diese Welt und steckt sich an unserer tödlichen Krankheit und stirbt unseren Tod am Kreuz, im Gericht Gottes. Der von keiner Sünde etwas wusste, so sagt die Heilige Schrift im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Der von keiner Sünde etwas wusste, dessen Leben total gerecht und rein war, dieser Jesus, den hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Zur Lüge, zum Hass, zur Arroganz, zur Selbstgerechtigkeit, zum Ehebruch, zur Heuchelei, zur Lüge in Person gemacht. Und dann behandelt er ihn, wie Lüge und Hass und Ungerechtigkeit und Rücksichtslosigkeit es verdienen. Er verurteilte zu Tode. Er stirbt am Kreuz einen schrecklichen Tod. Das Schreckliche an diesem Kreuzestod ist die Nacht, die Gottverlassenheit, das Gericht Gottes. Stellvertretend an Jesus vollzieht Gott das Weltgericht. Er steckt sich an unserer tödlichen Krankheit. Und an diesem Kreuz können Sie ablesen, Gott opfert sich selbst. Er gibt sich hinein in unsere Todesnot und sagt, ich will nicht, dass du vor die Hunde gehst. Ich will nicht, dass du an deiner Gottvergessenheit erstickst. Ich will nicht, dass du vor die Hunde gehst im Schweinsgalopp deiner Gedankenlosigkeit. ich will, dass du gerettet wirst, ein Kind Gottes wirst, in meine Arme kommst, dass ich dich aufrichten, heilen kann, dir Wachstum aus dem Leben Gottes geben kann, dich inspirieren kann mit dem Geist Gottes, dich füllen kann mit der Liebe Gottes, damit du etwas bedeuten kannst. Ich will, dass du spürst, du bist wichtig, du bist wertvoll. Und dann schauen wir auf dieses Kreuz. Und schauen Sie bitte mit mir auf dieses Kreuz. Und dann sehen Sie, wie dieses schreckliche Kreuz, in dem Gott sein heiliges Nein sagt über all das Zerstörerische und Unrechte, was unser Leben kaputt macht und mit dem wir andere Leute Leben kaputt machen. Es wandelt sich vor unseren Augen in das eine große Pluszeichen. Das unglaubliche Pluszeichen, das er, der ewige Gott, vor unser Leben stellt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die dem glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Da steht plötzlich ein großes Pluszeichen vor unserem Leben. Geliebt, gewollt, geschaffen, begabt, nicht aufgegeben. Du sollst nicht verloren gehen. Du sollst kein Verlierer sein in diesem Leben. Das ist Gottes unerhörte Liebe. Und weil Gott den gekreuzigten Jesus am Ostermorgen auferweckt hat, ist das kein peinlicher Zwischenfall der Weltgeschichte, sondern Gott bestätigt den Gekreuzigten und sagt, das gilt. Der ist die ewige Schlüsselfigur. Er allein, Jesus, öffnet die Tür zum Leben, das Qualität hat, das jetzt die schöpferische Qualität des Lebens hat, ohnegleichen, eine Fülle, eine Perspektive und das auch der Tod nicht klein kriegt. Diese Liebe kriegt der Tod nicht klein und diese Verbindung zu Jesus kann der Tod nicht mehr auflösen. Das ist das Geschenk der Liebe. Deshalb ist dieses Jahr Gottes so wichtig. Was ist das für eine Hymne, ein Gesang gewesen? Das Amen Gottes. So ist es. Amen. Das heißt, das ist gewiss. Das ist gewiss. An diesem Kreuz hören Sie das Amen Gottes zu unserem Leben. Es ist gewiss, meine Liebe gilt dir. Du bist gewollt. Ich habe mich festnageln lassen auf meine Liebe an diesem Kreuz, damit du ihm vertrauen kannst. Und wonach sich Gott sehnt, ist, dass wir einstimmen in den Chor derer, die das begreifen, die das sagen, das brauche ich und das will ich und das nehme ich und das ist geschenkt und also öffne ich meine leeren Hände und strecke sie aus und sage Amen, gewiss, ich nehme es, es soll gelten für mein Leben. Und das kann nicht größer sein, als Händel es im Messias vertont hat. Dieses reiche, vielstimmige, vielfältige Amen. Ich wünschte, diese Halle und die alle Hallen in Europa heute Abend bei ProChrist würden wieder hallen von diesem tausendfältigen Amen, das erschallt, wenn Menschen kapieren. Ich hab's begriffen. Das ist die Mitte, dieses Kreuz. Das ist das Pluszeichen. In diese Arme will ich. In diese Arme will ich. Das ist das Ja zu meinem Leben. Ich bin geliebt. Ich bin gewollt. Er nimmt mich als wertvoll an. Er schiebt mich nicht ab. Was für ein Reichtum. Was für ein Reichtum. Da geht das Licht auf über der Finsternis. Mache dich auf und werde Licht. Das haben wir gehört. Mendelssohn Bartholdy. Das ist der Punkt. Wenn Sie sagen, ich habe das noch nicht so erfahren, das ist der kritische Augenblick, wo wir entscheiden müssen, will ich in dieses Licht treten? Will ich meine ganzen falschen Bemühungen, meine ganze Fehlorientierung, dass ich mich selbst in die Mitte gestellt habe, wo ich Gott die Ehre geben sollte, dass ich versucht habe, mich selbst durchzuwursteln, wo ich endlich sagen sollte, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Ich strecke meine leeren Hände aus, wo sagt, das tue ich nicht, habe mir die Suppe eingebrockt, ich löffel sie auch selber aus, ich werde schon durchkommen. Dass ich endlich die Fäuste löse und die Hände ausbreite und sage, ich nehme das Geschenk an. Dann trete ich ins Licht. Ich bringe alles mit, was schmutzig ist, was peinlich ist und sage, Herr, hier ist es, ich bitte dich um Vergebung meiner Sünden. Und ich will zu dir gehören. Und ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Dann geht das Licht auf über der Dunkelheit des Lebens. Das Leben wird sinnvoll. Unverlierbar sinnvoll. Da bist du 12 oder 13 Jahre alt und bist in diesen kritischen Jahren, wo du sagst, bin ich noch ein Kind, keiner nimmt mich richtig ernst. Da sind sie 70, 80 oder sind gerade pensioniert worden in ihrem Beruf. Sie hatten 3,5 Quadratmeter Schreibtisch und 2 Vorzimmer und einen Dienstwagen. Und plötzlich haben sie nur noch einen Dackel und eine Milchkanne. Und sagen, was ist es denn jetzt? War das das Leben? Und überlegen sich, ob sie nächste Woche nicht doch besser ihren Herzinfarkt nehmen und in Ehren verschwinden und vielleicht noch nah genug dran an ihrem beruflichen Ruhm sind, damit die Todesanzeige in der Süddeutschen Frankfurter noch groß genug ist. Trauriger Trost, der bleibt. Oder sie sagen, Herr, hier bin ich. Ich weiß, dass ich geliebt bin. Unverlierbar geliebt bin. Und ob 80 oder 18, mein Leben macht Sinn. Und wenn Sie diese Erfahrung machen, wenn Sie diese Erfahrung zulassen, dann werden Sie plötzlich in sich selber einen brennenden Wunsch spüren. Das wird ganz unweigerlich kommen, werden Sie nicht verhindern. Den brennenden Wunsch, mein Leben ist sinnvoll. Ich möchte etwas Sinnvolles tun. Ich bin geliebt und ich bin beschenkt. Und jetzt möchte ich das mit anderen teilen. Achten Sie auf die Reihenfolge. Die Reihenfolge zu beachten ist lebenswichtig. Wir tun nicht etwas, damit unser Leben sinnvoll wird. Wer so rum aufzäumt das Pferd, galoppiert sich zu Tode. Sondern wir lassen uns die Liebe Gottes schenken. Und weil unser Leben sinnvoll ist, durch die rettende Tat des Kindes in der Krippe, des Mannes vom Kreuz, der hineingekommen ist, unseren tödlichen Krebs wegzunehmen, der Gottvergessenheit, und uns die Gesundheit zu geben aus der Auferstehung, die Gesundheit der Liebe Gottes. Mit dieser Erfahrung habe ich dann den heißen Wunsch, jetzt möchte ich mein Leben einsetzen, etwas Hilfreiches zu tun, etwas Sinnvolles zu tun. Was ist wichtig? Was ist unwichtig? Jetzt möchte ich mein Leben nicht mit Albernheiten verschwenden. Ich habe eine begrenzte Zeit des Lebens. Ich kann nur Bruchstücke leben. Ich kann nicht alles machen. Aber das, was ich jetzt leben darf, das soll alles widerspiegeln, was die Liebe Gottes in mein Leben investiert hat. Was ich erfahren habe an Herrlichkeit Gottes. Dass die Herrlichkeit Gottes über mir aufgegangen ist wie die Sonne. Und das sollen andere spüren. Sie sollen mit in die Sonne kommen. Ich will sie nicht einfach laufen lassen. Ich will nicht mehr gleichgültig sagen, Vogel, friss oder stirb. Wenn du kein Interesse hast an Gott oder an Jesus, dann ist mir das doch egal. Nein, ich muss teilen. Ich muss und ich will teilen, wie auch immer ich das anstellen kann. Das möchte ich Ihnen erläutern, wie das dann weitergeht. Schauen Sie, wenn Sie die Bibel durchblättern und lesen, dann werden Sie serienweise Geschichten finden von Menschen ganz unterschiedlicher Art, die so zu Gott kommen. Es gibt einen Weg zu Gott, der heißt Jesus Christus, der gekreuzigt und auferstanden ist. Aber die Art und Weise, wie man zu Jesus kommt, ihn kennenlernt, durch ihn dann mit Gott, dem Vater, verbunden wird, da gibt es tausende von Wegen und jede Biografie zeigt wieder einen eigenen Weg. Lassen Sie mich da nur mal zwei Beispiele nennen, die so typisch sind. Da ist der eine, ein relativ junger Mann, ein ganz solider Jungunternehmer im Fischereibetrieb, da oben im Norden Israels am See Genezareth. Und der ist da eines Tages dran, und die Geschäfte gehen halt nicht immer gut, können auch nicht immer gut gehen, war da auch gerade so eine Nacht vergeblich gearbeitet, nichts rum, das war schon ziemlich schwierig. Und dann passiert etwas Merkwürdiges. Jesus hat eine Menge von Menschen als Zuhörer angezogen und an dem Hang da zu dem See runter steht er und redet zu denen. Und weil die da nicht so den Komfort hatten, wie ich ihn hier habe, mit Mikrofon und Lautsprecher, da waren ja mindestens so viele Leute, wie jetzt hier in dieser Halle sind, so ein paar tausend, und ich weiß gar nicht, wie Jesus das gemacht hat. Und weil die hinten so schlecht verstehen konnten, haben die von hinten geschoben. Und weil die von hinten geschoben haben, sind die vorne immer einen Schritt weiter gegangen. Und noch einen Schritt weiter, noch einen Schritt weiter, und schließlich stand Jesus mit den Füßen im Wasser. Das war etwas schwierig geworden, dann dreht er sich rum und sieht, dass da ein Fischer ist, der hieß Simon, und er sitzt da in seinem Boot und flickt gerade ein paar Netze für den nächsten Einsatz, und er sagt, da kann ich mal deinen Kahn haben. Und der sagt, natürlich, freundlicher Mensch, netter Unternehmer, lässt den Kahn benutzen. Und so nimmt Jesus das Fischerboot von dem Simon als schwimmendes Rednerpult. Ich weiß gar nicht, ob ich da aufrecht stehen könnte, vielleicht hat Jesus ja auch gesessen darin und hat dann also ich weiß nicht wie lange, länger jedenfalls, als ich das hier tue, von dem Fischerboot aus zu den Leuten am Ufer geredet. Der Simon da flickte seine Netze dabei und musste zuhören. Wir wissen gar nicht, was Jesus im Einzelnen gesagt hat. Jedenfalls muss es den Simon ziemlich auch erwischt haben. Und als Dankeschön, ich meine, das ist anständig, Rente K. Und wenn man einen Karren mietet, muss man nachher irgendwie zahlen. Jesus war offensichtlich nicht ganz liquide, also sagt er, fahrt raus auf den See und werft die Netze raus. Und dachten, das ist der Pastor, das haben wir mal gleich vorgelegt. Bei der Theologie warst du ganz gut, von der Fischerei hast du keine Ahnung, man fischt nicht mitten auf dem See und schon gar nicht am helllichten Tag. Und so, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Jesus besteht darauf, Petrus schüttelt den Kopf, machen wir Herr auf dein Wort hin. Kurz und krumm, ein Riesenfischfang und eine erstaunliche Folge. Nicht, dass der Simon zurückgekommen wäre und dann sagt Jesus, steig ein, du, wir machen Simon, Jesus, Kompanie und Co. und so. Das ist toll, keine Nachtschicht mehr, immer so, solche Fänge. Fällt ihm überhaupt nicht ein. Er kommt auf Jesus zu und stürzt zu Boden und sagt, Jesus, geh weg. Geh weg. Ich bin ein sündiger Mensch. Was haben Fische mit Sünde zu tun? Ich meine, die können faul sein oder überhöhte Preise oder so, das ist Sünde. Aber wie kommt er auf Sünde? In dieser Erfahrung, unter dem Wort und unter diesem Wunder, das er erlebt, kapiert Simon plötzlich, ich bin der Wirklichkeit Gottes begegnet. In diesem Jesus steht der lebendige Gott vor mir. Und da ist das Licht angegangen. Und plötzlich sieht er sein Leben mit all dem Schmutz, mit all den miesen Motiven, mit den geheim gehaltenen bösen Dingen, die die anderen gar nicht wissen dürfen. Plötzlich sieht er sich wie entblößt im Licht und sagt, geh weg, wir passen nicht zusammen. Du, der heilige Gott und ich, das geht nicht. Und Jesus antwortet ihm, fürchte dich nicht. Und mit diesem fürchte dich nicht, spricht er ihm die Vergebung der Sünden vor zu. Und sagt, von heute an, in Zukunft sollst du mir helfen, Menschen für Gott zusammenzubringen, zu fangen. Das Bild des Fischfanges. Menschen zusammenzubringen, damit sie zu Gott kommen. Du wirst eine neue Berufung haben. Das heißt, es wächst aus dieser Erfahrung der Vergebung. Eine Lebensberufung, etwas Sinnvolles zu tun. Was hatte der Simon einzubringen? Ein Boot. Das hat er Jesus angeboten, bevor er richtig an Jesus glaubte. Das ist toll. Vielleicht haben Sie bei ProChrist mitgearbeitet und sagen, das ist so eine Aktion, ist toll, die brauchen mich als Fernsehtechniker oder meine Fertigkeiten, aber ich habe da eigentlich mit dem Laden nichts zu tun, mit deren christlichen Glauben, das ist mir irgendwie fremd. Dann sind Sie wie Simon. Der glaubte nicht an Jesus, er kannte ihn kaum. Aber er lieh ihm erstmal das Boot. Und so fing er an, eine Erfahrung zu machen, die er ihn total ins Licht Gottes gestellt hat. Und plötzlich erschrickt er. Wundern Sie sich nicht, die Begegnungen mit Gott sind in der Regel keine possierlichen Ereignisse, sondern sind in der Regel verbunden mit einem Erschrecken über die eigene Lebenssituation, vor allen Dingen, dass man seine eigene Lebenssituation bisher so total falsch eingeschätzt hat. Das geht einem plötzlich schlagartig auf, wenn Gott das Licht anmacht. Und dann sagt man, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wie das so ist, wenn man im Dunkeln ist und so, wie die Kellerasseln, wenn das Licht angeht, irgendwo in die Ritzen sich verkriechen. Das ist eine natürliche Reaktion. Und wenn Sie die spüren im Augenblick, ist ganz typisch. Ist ganz typisch. Ist nicht besonders angenehm. Und so erlebt es der Simon. Und dann erlebt er den Zuspruch der Vergebung der Schuld. Und er sagt, er nimmt mich an, ich bin geliebt. Was bringt er noch mit? Er bringt seine Vergeblichkeit mit, seinen Frust aus der vergeblichen Nachtschicht. Nichts gefangen hat er ihm gesagt, wir haben vergeblich gefischt. Er bringt natürlich auch seine Fertigkeiten mit, sein Dynamik, sein Temperament. Das war ein Bursche, der war handfest, das war was los. Er hatte allerdings auch Charakterschwächen. Er neigte dazu, das Maul ein bisschen zu voll zu nehmen. Und nachher stellte sich raus, dass er seine Grundsätze alle nicht so wirklich umsetzen konnte. Er brachte das alles mit, seine Stärken und seine Schwäche, seine Schuld. Und Jesus sagt, so nehme ich dich an. Und so passt du zu mir und so will ich dich gebrauchen und so gebe ich dir jetzt den Auftrag, dass du mit deinen Gaben und deinem Leben in Zukunft Menschen zu mir bringst. So ein ganz solider Handwerker, Unternehmer. Aber es gibt auch ganz andere Typen. Es gibt auch, finde ich immer das Interessanteste, will ich den Fall von einem wütenden Gegner von Jesus erzählen. Das war so ein intellektueller Typ wie Osama Bin Laden. Ausbildung an der Elite-Universität, blitzgescheites Hirn, entsprechend vermögend, kann nur gewesen sein, weil damals gab es kein kostenfreies Studium. Wer sich sowas leisten konnte bei den besten Professoren der Universität Jerusalem, der musste irgendwie vermögen, was bei der Familie im Rückgrat haben. Ein intelligenter Kerl, der in jungen Jahren schon auf der Karriereliste hatte, dass er eines Tages Regierungsmitglied sein würde. Ein unheimlicher Typ. Und ein Mann voll glühendem Hass. Leidenschaftlicher Gegner dieser Christensekte. Ist ja immer wieder interessant, im aufgeklärten Europa festzustellen, dass es freundliche Offenheit und Diskussionsbereitschaft gibt und zynische, hasserfüllte Ablehnung, die vor Verleumdung und übelsten Mitteln nicht zurückschreckt. Erleben wir alles in unseren Tagen. Ist auch nichts Neues. Das war der Typ Saulus. Ein Intellektueller, geschliffener Kopf, voller Hass. Und er sagte, diese Sekte ist so übel, Die muss man auslöschen und dann muss man auch Gewalt anwenden. Und deshalb verfolgte er die erste christliche Gemeinde in Jerusalem und es wird berichtet in der Apostelgeschichte, dass als der Stephanus, als der erste Christ, den sie gesteinigt haben, gesteinigt wurde, da diente der junge Professor Saulus als Garderobenständer für die Steine schmissen, er hielt die Mäntel und es heißt ausdrücklich, er hatte Gefallen am Tode des Stephanuses. So intellektuell kann man sein und kann Spaß haben, daran kann ihm gefallen, wenn einer da mit Steinen zusammengetrümmert wird. Das war Saulus von der Sorte. Und der wusste genau, dass das mit Jesus falsch war. Und dass das überhaupt nicht lohnte, sich damit auseinanderzusetzen, sondern dass man das bekämpfen musste. Und auf einer dieser Kriegszüge, sage ich mal, wo er in Damaskus ein Nest ausheben wollte von Christen, da passiert, was er nie gedacht habe, am helllichten Tag leuchtet heller als 1000 Sonnen plötzlich das Licht des Auferstandenen. Ich lese Ihnen ein paar Sätze aus der Apostelgeschichte Kapitel 9, ein langes Kapitel, lesen Sie das bitte einmal zu Hause selber. Als er auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf, geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß und trank nicht. Dann wird berichtet, dass in der Stadt ein Christ namens Hananias wohnt. Der hört plötzlich, wie der lebendige Christus zu ihm spricht und ihm das sagt. Da ist der Saulus. In der Straße, dort und dort, die gerade Straße. Geh dorthin, er betet. Herr, sagt er, Saulus, das ist ein Bluthund. Die Geschichten kennen wir. Der ist hierher gekommen, um uns alle fertig zu machen. Und dann sagt der Herr ihm, geh nur hin. Denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen tragen soll vor die Völker und vor Könige und vor das Volk Israel. Und ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und dann wird berichtet, wie dieser schüchterne, ängstliche Christ Hananias dann den Saulus aufsucht, der später Paulus genannt wurde, und ihm die Hände auflegt und sagt, Jesus schickt mich. Und dann gehen ihm die Augen auf. Und er empfängt die Vergebung der Sünden und die Heilung. Und er wird ein neuer Mensch. Mache dich auf und werde Licht. Das Licht geht auf, es wird hell. In der ersten Begegnung mit Jesus geht ihm das Licht aus. Wir werden vielleicht sagen, ja Mann, wenn ich sowas erleben würde, würde ich auch Christ werden. Achten Sie mal darauf, wie das gegangen ist. In der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus geht ihm das Licht aus. Die einzige Folge von dieser Begegnung ist, dass er nichts mehr versteht. Er kann auch körperlich nichts mehr sehen. Es schlägt ihm auf den Magen, er kann nichts mehr essen. Er weiß nur eins, ich weiß nichts mehr. Ich dachte, ich wüsste, wie der Hase läuft, aber Gott ist kein Hase. Und jetzt sitzt er da, dumpf und mit leerem Magen und mit blinden Augen in irgendeinem Zimmer in völliger Ratlosigkeit. Und da kommt kein Engel vom Himmel und keine Stimme vom Himmel und sagt, und jetzt wirst du wunderbar geheilt. Sondern da kommt ein etwas flatteriger Christenmensch an, der die Hosen voll hat vor diesem Bluthund Saulus, der sich nicht traut, diesem Intellektuellen in die Augen zu schauen, der sich fürchtet, aber den Jesus hinschickt. Und der ein bisschen zitterig und ein bisschen ungeschickt und nicht so wirklich überzeugend jetzt so daher stottert, was Jesus ihm zu sagen hat. Und unter dem Einfluss der Vollmacht dieses erbärmlichen, eigentlich erbärmlichen Mannes, der Jesus kennt, kommt die ganze Heilungskraft von Jesus in das Leben dieses Saulus. Und er erkennt den gekreuzigten Jesus, die Sonne Gottes. Das Licht geht auf, das Licht geht auf. Das ist unglaublich. Paulus Oratorium. Nicht wahr? Deshalb ist es das. Die Herrlichkeit Gottes geht auf über denen, die in Finsternis sind. Dazu gehört immer die Antwort. Mache dich auf und werde Licht. Wach dich in das Helle. Weich nicht zurück. Das ist immer die kritische Seite. Weich nicht zurück. Und dann gibt Jesus diesem Mann einen Auftrag. Und sagt ihm, ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss. Er soll mein Zeuge sein vor Königen in der Völkerwelt. Er hat das Evangelium nach Europa gebracht. Aber er ist geprügelt worden. Er hat in Gefängnissen gesessen. Man hat ihn gesteinigt und gedacht, er wäre tot. Und haben sie ihn auf der Müllkippe aufgelesen und gedacht, dass er noch mit dem Augendeckeln klimpert. Und ist er aufgestanden und ist weitergezogen. Er ist durch schreckliche Verfolgung gegangen. Ja, sagen wir mal, macht das Sinn? Was ist eigentlich Sinn? Wie verhält sich Erfolg und Sinn? Ja, Gott will, dass unser Leben ein Erfolg wird. Ein richtiger Erfolg. Wir haben das Leben aus Gott empfangen. Und Gott möchte, dass durch unser Leben, dieses Leben aus Gott, sich vermehrt. Dass andere angesteckt werden, hineingezogen werden, es auch empfangen. Dass Menschen gerettet werden. Gott will den Erfolg. Die Bibel sagt das in Wachstumsbegriffen. Sie sagt, es soll Frucht wachsen, weil es um Leben geht. Dass gepflanzt wird, dass geweiht. Dann sagt er, und ihr seid, so wie ich, sagt Jesus seinen Jüngern, wie ein Weizenkorn, das beerdigt wird. Saat sieht aus wie beerdigt werden. Da sagst du, jetzt wird die Erde drauf und jetzt ist zu und jetzt ist tot und da ist es jetzt weg. Und sagt, nur wenn das Weizenkorn beerdigt wird, wird es Wurzel treiben und wird Frucht bringen. Wenn es nicht in die Erde gelegt wird, wenn es nicht scheinbar beerdigt wird, bleibt es allein und bleibt fruchtlos. Und das ist die Methode, wie sich Leben aus Gott vermehrt. So hat das Paulus erlitten und Jesus sagt ihm das, so wird es sein. Du wirst das erfahren. Petrus hat es auch so erfahren. Wir haben in diesen Tagen von Abdulrahman gesprochen. Die Sache ist noch nicht ausgestanden in Afghanistan. Wir hören, dass die Möglichkeiten da sind, dass der Prozess irgendwie verschoben wird oder vorläufig aufgehoben wird, aber neu und so. Es ist nicht, bleiben Sie wach. Während wir uns darum gekümmert haben, haben wir Anrufe bekommen von Amnesty International, dass in Zentral-Sulawesi 3 Christen im Gefängnis sitzen, die im Herbst zum Tode verurteilt wurden und auf ihre Hinrichtung warten. Es ist schrecklich, es namenlose viele. Ich sage das hier einmal, damit wir die Stimme erheben und nicht satt, selbstgefällig hier in Deutschland sagen, wir haben es gut, es geht überall gut. Sondern, dass wir die Stimme erheben, wo auch immer wir können. und etwas tun, so gut wir es können. Ich sage es aber auch, damit Sie begreifen, das ist das Normale. Das ist das Normale. Der Weg der Christen ist, dass sie wie Weizenkörner eingesät werden, weil Gott will den Erfolg. Und deshalb wird er uns beerdigen. Und deshalb werden wir seine Zeugen sein. Ich bedanke mich in München, dass ich hier nicht gesteinigt wurde, sondern nette Leute traf, die Applaus sogar klatschen. Das war sehr, sehr angenehm bei Ihnen in Ihrer Stadt. Aber Sie sollten wissen, dass wir so behandelt werden, in solcher Freiheit, so komfortabel, so offen die Wahrheit Gottes besprechen können. Das ist eine extreme Ausnahme in der Geschichte und auch in der gegenwärtigen Welt. Und wir nutzen sie, solange wir sie haben. Wir nutzen sie, solange wir sie haben. Und ich bete zu Gott, dass ich mir den Mund nicht verbieten lasse, wenn ich nicht mehr so komfortable Bedingungen habe, wie sie mir heute geboten werden, in der Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Dass wir da nicht stumme Hunde werden und feige schweigen, weil wir Angst um unser bisschen Leben haben. Beten Sie für Abdulrahman. Die Presse meldet heute, dass er gesagt habe, er wolle nicht abschwören. Er wolle nicht sterben, aber wenn es den Weg gäbe, dann würde er ihn gehen. Er wolle nicht absterben. Er sei kein Held, hat er gesagt. Lasst uns beten für diesen Mann. In einem Gefängnis haben sie ihn jetzt rausgenommen, in ein Sicherheitsgefängnis gelegt, weil die Mithäftlinge ihn umbringen wollten. In dem ersten Gefängnis, schreibt die Presse heute. Ich bitte Sie, beten Sie für diesen Mann und denken Sie, es ist kostbar, Christ zu werden. Es kann einen Preis zahlen. Und wenn Sie heute sagen, ich möchte diesem Jesus folgen, ja, ich möchte zu dem gehören, der das große Pluszeichen von meinem Leben wird, der die Heilung vom Krebs der Gottvergessenheit bringt, der mein Leben sinnvoll macht, weil er mich liebt, sodass der Tod es nicht mehr stört. Wenn Sie das sagen, dann sollen Sie wissen, Sie werden einen Preis zahlen. Sie werden vielleicht in Ihrer eigenen Familie zum Fremden werden. Sie werden in Ihrer eigenen Firma zum Fremden werden. Sie werden vielleicht einem Chef begegnen, der von Ihnen erwartet, dass Sie bei den Betrügereien mitmachen, die den vermeintlichen Geschäftserfolg garantieren. Und Sie werden sich in einer Rolle vorfinden, dass Sie sagen, ich kann nicht. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sie werden in Ihrem Wissen gebunden sein an den gekreuzigten Jesus. Und wenn er sagt, dann können Sie ja gehen. Dann sagen, ich würde gerne arbeiten, ich habe eine Familie, ich kann es mir eigentlich nicht leisten zu gehen. Ich möchte ehrlich sein. Was wird es sein? Da gibt es Märtyrer, selbst in einer komfortablen, freien Gesellschaft des christlichen Abendlandes heute. Ich sage Ihnen das in aller Nüchternheit, damit wir hier kein Wischiwaschi machen und Sie in irgendeiner gefühlsmäßigen Euphorie an einem solchen festlichen Abend sich zum Christen erklären und zum Schluss gar nicht wissen, was Sie getan haben. Ich bitte Sie, nüchtern diesen Weg zu gehen. Jesus hat das gesagt, dem Paulus gleich von Anfang an gesagt, du sollst mein Werkzeug sein und ich will dich gebrauchen, damit in der Völkerwelt, in Europa, damals haben die bei uns hier in Deutschland ja noch auf den Bäumen gesessen und auf Bärenfällen aus Kuhhörnern mitgetrunken. Die wussten ja gar nicht, wie man geschrieben hat damals. Und er schickte den Paulus nach Europa, damit das Licht der Liebe Gottes in diesem Erdteil hier aufging. Und ich bete, dass er das tut, dass das heute wieder neu wird, dass das Licht aufgeht und dass Menschen in dieses Licht hineintreten. Und wenn Sie sich auf den Weg geben, dann werden Sie das entdecken. Das ist jetzt ein Prozess, den ich nur ganz kurz skizzieren kann. Sie werden merken, ich bin beschenkt, ich bin begabt, ich bin ja besonders. Jeder von uns ist eine spezielle Mischung aus Begabungen und Begrenzungen. Keiner ist wie der andere. Und lassen Sie den Neid, schielen Sie nicht zu anderen, so möchte ich sein, so möchte ich sein. Das bringt's nicht. Entdecken Sie sich selbst. Das Abenteuer des eigenen Lebens, der Mut, ich will mein Leben leben, das Gott mir geschenkt hat. Wenn Gott ein Pluszeichen vor Ihr Leben gemacht hat, dann sollen Sie kapieren als erstes, Sie sind wichtig. Und Sie sollten nicht dauernd sagen, was bin ich schon, was kann ich schon, wenn ich so geigen könnte wie die oder wenn ich so singen könnte wie Philipp und Peter, Ska-Band und so, dann würde ich auch, aber wer bin ich? Das ist das, da bitten Sie Gott um Vergebung, wenn Sie so etwas sagen. Er hat Sie geschaffen, Sie sind ein liebevoller Gedanke, entdecken Sie die Gaben. Sie sagen, wie soll ich das denn entdecken? Ich bin doch gar nicht begabt, nicht besonders, so durchschnittlich. Sie sagen, dafür brauchen wir die Gemeinschaft der Christen. Das ist das Trainingscamp der Hoffnung Gottes. Das Trainingscamp, in dem Menschen miteinander leben und einander helfen, ihre Begabungen zu entdecken, aber auch ihre Begrenzungen zu erkennen. Manche Begrenzungen kann man entwickeln, weiterentwickeln. Andere muss man akzeptieren. Das kann man nicht alleine. Da brauche ich diese Gemeinschaft, in der man Unterstützung erfährt und auch Korrektur. Und anderen Unterstützung und Ermutigung und Korrektur gibt. In einer solchen Gemeinschaft wächst man dann. Und dann kriegen sie Aufgaben, die ihnen angemessen sind. Und seien Sie treu. Und Sie werden die Frustration haben. Wir sagen, das ist alles ein Tropfen auf einen heißen Stein. Die Probleme sind zu groß. Und das bisschen, was ich tun kann, da habe ich schon gar keine Lust mehr anzufangen. Und dann werden Sie entdecken, Sie haben eine Kraft der Hoffnung in sich, weil Jesus auferstanden ist. Eine Zukunftskraft. Sie sagen, pass mal auf, du bringst dein Puzzlesteinchen und ich, der auferstandene Herr, sagt Jesus, ich füge es ein in mein großes Bild der Ewigkeit. Und kein Puzzleteilchen geht verloren. So wahr ich auferstanden bin und wiederkomme und die Toten aus den Gräbern wecke und die Tränen abtrockne und die neue Welt der Gerechtigkeit schaffe, in der du zu Hause sein kannst, dann ist das komplett, dann ist die Welt, dann ist dein Leben ganz. Im Gericht Gottes wird entschieden, gerettet, verloren, in der Gemeinschaft mit Gott oder ewig geschieden von Gott. Aber Gemeinschaft mit Gott hört nicht auf. Wenn Sie hier Vergebung der Sünden empfangen, dann dürfen Sie in Ewigkeit über die Todesgrenze hinaus in der Gemeinschaft mit Gott in seiner Herrlichkeit leben. Das ist ganz, 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 ganz wichtig für unseren Alltag. Ich möchte das einmal erklären, ganz schlicht an dem einen großen Mann, der fürs 20. Jahrhundert das Zeichen gesetzt hat, wie kein anderer mit seinem Leben. Martin Luther King. Das war am 3. April 1968 in Memphis. Hier noch einmal sein Bild. Dieses großen Mannes, des Zeugen Gottes und Märtyrers. Meuchlings und gemein wurde er von Rassisten auf dem Balkon seines Motels dann erschossen. Am Abend vor dieser Ermordung sprach er in einer großen Veranstaltung in Memphis, wo es schwere, schwere soziale Konflikte ging und man einiges vor sich hatte und gab bereits Mordgerüchte und Drohungen gegen Dr. Martin Luther King. Und ich lese Ihnen die letzten Sätze, die er in dieser Predigt sagte. Ich weiß nicht, was jetzt passieren wird. Wir haben einige schwierige Tage vor uns. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Ich war auf dem Gipfel des Berges, wie Mose, vorher davon gesprochen, wie Mose, der Israelins verheißene Land zürchte. Er konnte nicht mit hinein. Aus Jordanland, da stieg er auf den Gipfel des Berges und Gott zeigte ihm das verheißene Land, wohin Israel ziehen würde. Diese Geschichte nimmt Martin Luther King auf. Ich war auf dem Gipfel des Berges, wie jeder möchte ich gerne lange leben, aber darum sorge ich mich jetzt nicht. Ich möchte nur Gottes Willen tun. Und er hat mir erlaubt, auf den Berg zu gehen. Und ich habe ihn übergesehen. Ich habe das verheißene Land gesehen. Ich werde wohl nicht mit euch dorthin kommen, aber ich möchte, dass ihr heute Abend wisst, dass wir als ein Volk in das verheißene Land kommen werden. Ich bin heute Abend froh. Ich bin nicht besorgt. Ich fürchte niemanden. Meine Augen haben die Herrlichkeit des kommenden Herrn gesehen. Wer auf den kommenden Jesus schaut, den Richter der Welt, den Erneuerer der Schöpfung, der das letzte Wort der Weltgeschichte sprechen wird, wenn alle Machthaber verstummen müssen vor ihm, seine Herrlichkeit sehen wir. Und von diesem Blick an führt unser Blick auf die kleinen Bruchstücke unseres Alltags. Die Mühsal, die liebevolle Sorge um die Kinder, die schwierige pädagogische Arbeit in den Schulen und Kindergärten, die wissenschaftliche Arbeit in den Universitäten, die wichtige Arbeit in der Wirtschaft und in der Politik. In wo auch immer wir stehen, es gibt so viel Frust, es gibt so viel Überforderung, es gibt so viel schier unlösbare, ermüdende Probleme, die uns kaputt machen. Menschen, die zu Christus gehören, haben den Mann vom Kreuz im Kreuz. Der hält uns den Rücken frei. Und wir haben den kommenden Jesus vor Augen.
Das ist unser Zielpunkt. Und so gehen wir vorwärts. Und so wird uns niemand besiegen. Und so haben wir eine Vision, nicht nur für unser Leben. Nicht nur für unser Leben. Und ich lade euch ein, diese Vision mit uns zu teilen. Dass ihr diese Vision auch habt für eure Stadt München, die es so bitter nötig braucht. Hinter der Fassade von Glanz und Reichtum und Großartigkeit schreit diese Stadt nach Hilfe. Man muss Augen haben, um es zu begreifen. So ist es mit unseren Ländern Europas. Sie hungern nach Gott, sie hungern nach Liebe und versuchen sich satt zu machen an den Müllplätzen und den Pfützen dieser Welt und verderben sich nicht nur den Magen, sondern auch die Seele. Sie brauchen Jesus, Europa braucht Christus und er braucht Menschen, die eine Vision haben. Und die Vision heißt, und ich sage es heute Abend wieder, eine Handvoll Leben. 5 Finger reichen, um zu begreifen, was die Vision unseres Lebens ist, die Gott für uns hat. Erstens, Frieden mit Gott durch Jesus, Vergebung, Frieden mit Gott. Zweitens, Kraft fürs Leben durch das tägliche Gebet. Immer diese Verbindung halten im Gespräch mit Gott täglich. Drittens, Orientierung in einer verrückten Welt durch das Wort Gottes, das er uns geschenkt hat, das wir täglich lesen dürfen, um zu wissen, wo es rangeht. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Man kann nie aktuell genug sein in der Zeit. Und wenn Sie dem Wort Gottes folgen, gegen alle Trends, werden Sie immer der Zeit einen Schritt voraus sein, orientiert auf die Zukunft Gottes. Das ist das Dritte. Das Wort Gottes, das uns Orientierung gibt. Und das Vierte, das gemeinsame Leben in der Gemeinschaft der einen Kirche des Jesus Christus weltweit, die sich ausdrückt in den vielen Kirchen und konkreten Gemeinden und Gemeinschaften vor Ort. Und dazu gehören Sie, dazu müssen Sie irgendwo gehören, eingepflanzt in den Leib des Christus. Deshalb bieten wir Ihnen die Gemeinschaft an. Hier in München und an den Übertragungsorten wird das sein. Wir sagen Ihnen, wo Sie solche Gemeinschaft finden. Das ist der Stoßtrupp der Hoffnung in dieser Welt. Der Auferstandene in der Mitte und Sie gehören dazu. Und eher das Trainingslager der Hoffnungsmenschen in dieser Welt. Das gemeinsame Leben in der Kirche des Jesus Christus. Und das Fünfte ist, so gestaltet ist das Leben dann, dass wir uns einsetzen für das Wohl der Menschen in unseren Dörfern, in unseren Stadtteilen, in unseren Städten, in unserem Land und in Europa. Wir leben nicht für uns selber. Salz der Erde und Licht der Welt sollen sie sein. Das ist die Berufung. Eine Handvoll Leben, 5 Finger reichen, um das zu behalten. Dazu rufe ich sie. Das ist, was Gott mit ihrem Leben vorhat. Sie sind sinnvoll, weil er am Kreuz gestorben ist. Und wenn sie das annehmen, dann werden Sie einen heißen Wunsch haben, dieses Leben zu gestalten, so bedeutungsvoll und hilfreich zu gestalten. Es ist eigentlich nichts anderes als das, dass er uns unsere leeren Hände füllt und wir mit anderen teilen können, was wir als Bettler aus den Händen des Herrn Jesus empfangen haben. Das ist alles. Aber wir haben etwas empfangen und wir können deshalb etwas weitergeben. Und ich gebe Ihnen heute Abend das Wort des Heiligen Gottes, das Brot des Lebens, das Sie retten wird in Ewigkeit. Und ich bitte Sie, nehmen Sie es an. Gehen Sie nicht ohne das weg. Nehmen Sie es an.